Ganz herzlich willkommen zu dieser 220. Ausgabe von Europe Calling, heute in Zusammenarbeit mit Campact. Und ganz besonders begrüßen möchte ich unsere heutigen Gäste, die ihr hier schon seht und die ich gleich noch genauer vorstelle, wenn sie dran sind. Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling und darf wie immer heute Abend moderieren. Bevor wir loslegen, ein paar ganz kurze Hausmitteilungen. Zuallererst, wir stellen ein, nach 3 Jahren ganz alleine bei Europe Calling können wir endlich dank unserer Fördermitglieder eine zweite Person einstellen. Den Link zur Ausschreibung stelle ich in den Chat, wenn ihr mit mir arbeiten wollt. Da geht's lang. Ihr, wie immer bei Europe Calling, könnt ihr dann gleich auch eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Das machen wir auf Slido. Link dazu kommt auch gleich in den Chat. Stellt dort gerne eure Fragen, bewertet ganz besonders auch die der anderen, denn nur so können wir bei jetzt fast 3.500 Anmeldungen die Fragen stellen, die euch interessieren. Und ganz wichtig, gebt gerne einen Namen an, wenn schon nicht euer eigener ist, dann muss ich nicht immer anonyme Userin sagen. Und wie immer wird Europe Calling aufgezeichnet und danach auf YouTube und als Podcast online gestellt. Bitte beachtet das, wenn ihr Fragen stellt. Das waren schon die ganz kurzen Hausmitteilungen. Und wir hören jetzt zuerst eine Runde von unseren Gästen, so 5 Minuten pro Person. Und dann gehen wir in die Fragen für diesen schönen und wichtigen Freitagnachmittag. Es geht los mit einer Änderung. Felix Kolb ist leider krank von Campact und kann heute Abend nicht bei uns sein. Ganz kurzfristig ist seine Kollegin Ann-Kathrin Seidel eingesprungen, Kampagnenverantwortliche bei Campact für diesen Bereich, arbeitet schon Jahre auch am Thema Gemeinnützigkeit und Demokratie und ist auch eine große Expertin. Deswegen freuen wir uns sehr, dass Ann-Kathrin, dass du so kurzfristig eingesprungen bist und du nimmst uns jetzt mal mit in diese 551 Fragen. Los geht's.
Super, vielen Dank, Maximilian, für die kurze Einführung. Ich lege auch gleich los, weil 5 Minuten ist kurz und das Thema ist riesig. Ich habe euch 3 Punkte mitgebracht, weswegen die Anfrage der Union einfach nicht nur eine einfache Anfrage ist. Man wird doch mal fragen dürfen, heißt es ja im Titel, so ist es halt nicht. Das sind 3 Punkte, die ich euch vorstellen möchte. Zum einen, der erste Punkt ist, in dieser Anfrage geleugnet. Und auch ein rechtswissenschaftlicher Begriff, nämlich der parteipolitische Hilfe. Ja,
Ann-Kathrin,
eigentlich als
sorry, du hast leider ein bisschen Tonaussetzer. Ich weiß nicht, ob man hört dich immer mal. Ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, gell? Die anderen auch. Vielleicht kannst du entweder Mikrofon umschalten oder anders nochmal probieren. Lass nochmal testen.
Ich habe eigentlich hervorragendes Internet, ich habe Erfolge getestet. Hört ihr mich denn jetzt gut?
Ja, probier mal weiter.
Ja, also, vielleicht habe ich auch zu schnell geredet und das Internet ist nicht mitgekommen mit den Infos, die ich da drin hatte. Genau, ich hatte angefangen mit 3 Punkten, weswegen die Anfrage keine normale Anfrage. Rechte von Vereinen werden in Frage gestellt. Und es ist nämlich völlig normal, sich
Nee,
zu
tut mir leid.
Zielgerichten.
Irgendwas, sorry, Ankara, ich muss dich leider unterbrechen.
Ja.
Wir hören immer nur die Hälfte. Kannst du es mal ohne Headset probieren vielleicht?
Nee, das geht auf keinen,
Nee?
also das weiß ich, dass es nicht geht. Auf
Okay.
jeden Fall, das ist was, was leider überhaupt nicht funktioniert bei diesem Rechner.
Okay. Dann vielleicht irgendwie Mikro noch näher an den Mund. Also irgendwie scheint es so immer,
Ja.
dass es so, ich weiß nicht, was es ist. Probieren wir nochmal. Mach nochmal.
Ja, ich lege einfach nochmal los und wir schauen. Ich hatte das ehrlich gesagt noch nicht, deswegen müssen wir einfach mal probieren, an was es liegen könnte. Genau, ich sagte gerade, dass Zivilgesellschaft im Grundgesetz verbrieft an der öffentlichen Meinungsbildung und der politischen Willensbildung teilnehmen kann und dass auch Stellungnahmen erlaubt sind, auch dezidiert Kritik an politischen Äußerungen und auch, wenn die Organisationen gemeinnützig sind und auch sogar, wenn sie Fördermittel bekommen. Da gibt es zwar gewisse Einschränkungen, aber nicht die Einschränkungen, die die Union da vermutet hat. Selbst wenn eine Organisation Fördermittel bekommt, heißt das nicht, dass die ganze Organisation davon betroffen ist, sondern nur der Teil, der die Fördermittel bekommt. Das heißt, diese Neutralitätspflicht, die die Union da versucht, der Zivilgesellschaft aufzuerlegen, die existiert so nicht. Das wäre verfassungswidrig. Das steht ja auch sehr gut in dem offenen Brief, der auf dem Verfassungsblog veröffentlicht wurde. Denn diese Neutralitätspflicht wäre ja, als würde der Staat, der eine Neutralitätspflicht hat, nämlich nicht in den Wettbewerb der Parteien einzugreifen, als würde der das weitergeben über Steuervorteile und Fördermittel. Und das eben ist nicht möglich, derzeit zumindest. Und Das ist im Kontext einer Erzählung, die die Union aufgegriffen hat aus der rechtsextremen Szene. Und es ist auch extrem beunruhigend, dass sie diese in dem Vortext zu der Anfrage stellt, was auch mehr als eine kleine Anfrage macht, nämlich dieses Narrativ des tiefen Staates, des Deep State oder wie die Union es nennt, der Schattenstruktur, also so einer Zusammenarbeit von Regierung, NGOs, Zivilgesellschaft, ausländischen Geldgebern, die im Kern zusammenarbeiten. Markus Söder hat das letzte Woche auch genannt, die Krake, die sich immer weiter ausbreitet, was ein antisemitisches Stereotyp ist, was man dann auch, wo man halt genau merkt, woher dieses Gedankengut kommt, nämlich aus dem geschlossenen Weltbild, das rechtsextrem geprägt ist, und das eignet sich die Union an, und das ist extrem gefährlich, weil es legitimiert Angriffe auf die Zivilgesellschaft, ihre Unterdrückung im Fall von Möglichkeiten, die da auftauchen könnten, sie nämlich zu entrechten. Und das ist auch eigentlich der dritte Punkt, den ich sagen möchte, denn dieser Kontext, der besteht ja aus ganz konkreten Drohungen, die gegen die Zivilgesellschaft ausgesprochen werden von Seiten der CDU, CSU, nämlich beispielsweise Organisatoren der Demokratieproteste aus dem Programm Demokratie fördern zu schmeißen, ihnen die Gemeinnützigkeit abzuerkennen. Auch das Demokratie-Leben-Programm in ein Ressort zu holen, das Innenressort, das steht im Wahlprogramm der Union, und das haben die dann auch nachträglich reingeschrieben und es damit auch extrem angreifbar zu machen. Und deswegen ist es aus unserer Sicht jetzt extrem wichtig, dieses Programm zu schützen, ich schaue da schon so ein bisschen zu Herrn Schröder rüber, in SPD-Hand zu holen, in einem Ministerium, was von der SPD verwaltet wird, die Finanzierung sicherzustellen, also Stichwort Haushaltsmittel, die Klarstellung der verfassungsmäßigen Rechte der Organisationen dort zu leisten, damit einfach deutlich ist, was dürfen die, was dürfen die nicht. Und eventuell auch schon mit Hinblick auf die Landtagswahlen Anhalt und auch in Vorpommern. Wie macht man dieses Programm eigentlich unabhängig von Landes- und Kommunalmitteln? Weil wenn die Gelder nicht mehr aufgezahlt werden, weil die Kommunen sich dagegen sperren, so jetzt wo 700.000 € nicht weil da die AfD mit der gut zusammenarbeitet, ist es einfach ein Riesenproblem für die Zivilgesellschaft, weil die Mittel einfach blockiert werden. Vorbehalte, 4.500 € dazu zahlen. Wir brauchen unbedingt eine Abwehr der Verschlechterung des Gemeinnützigkeitsrechts, dass die Rechtsprechung immer problematischer wird. Das könnte auch passieren in den nächsten Jahren. Wir brauchen auch ein Fördergesetz. Jetzt bin ich super gespannt auf die Diskussion, die wir hier führen können. Seite, von der Medien, der Gesellschaft, weil wir in den letzten anderthalb Wochen, in der wir ja ganz extrem diese Kampagne nochmal hochgefahren haben und dachten eigentlich schon, jetzt passiert hier gar nichts mehr, auch gemerkt haben, wie doll verunsichert die Gesellschaft ist, einfach in Gesprächen mit Organisationen, die wir versucht haben, dazu zu bringen, auch sich neben uns öffentlich hinzustellen. War gar nicht einfach und da gab es sehr, sehr viel Bedenken, sich da öffentlich zu äußern. Ich bin sehr gespannt auf unsere Diskussion. Vielen Dank. Ich hoffe, jetzt haben alle alles gehört.
Es war gut. Das, ich glaube, das Allermeiste haben wir bekommen. Ich danke dir vielmals auch für die Einführung. Und ich muss auch nochmal sagen, also was du auch gesagt hast, die drei Punkte, was Neutralität und Gemeinnützigkeit und Demokratieförderung angeht, es ist ja auch so eine Sache, dass diese kleine Anfrage ja ganz kurz nach der Bundestagswahl kam. Ja, also das ist ja auch so. Und auch mit ganz klarem, eine der ersten Fragen ist zu den Recherchen von Korrektiv zum Beispiel. Mariana wird drauf zugehen, die ganz explizit auch mit dem Rechtsruck was zu tun haben und so. Also das ist schon, wenn man sich die Fragen, und ich mache den Chat gleich nochmal rein, das lohnt sich, die einfach nochmal anzuschauen. Wenn man das noch nicht getan hat, dann versteht man nochmal ein Stück besser, worum es geht. Und jemand, und du hast es schon angesprochen, Michael Schrodi ist hier Bundestagsabgeordneter für die SPD, rechtspolitischer Sprecher also von der SPD Bayern. Und ich freue mich total, Michael, dass du da bist, weil ich kann mir vorstellen, du hast gerade extrem viel zu tun, so Sondierungen und Koalitionsvorbereitungen. Und die sind nicht ohne so, und beneide dich da nicht drum und bin umso dankbar, dass du dabei bist. Und wir freuen uns jetzt sehr, auch von dir zu hören, wie du zu diesem Brief stehst und wie die SPD dazu steht und was vielleicht die Pläne auch für die Sondierung und Koalitionsverhandlungen sind. Bitte schön.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Zunächst einmal allen, die heute da sind. Es sind einige Organisationen, mit denen ich auch schon die letzten Jahre immer wieder in Kontakt stand, weil das Thema politisches Engagement zivilgesellschaftlicher, gemeinnütziger Organisationen ist nicht neu. Ich bin seit 2017 im Deutschen Bundestag, seitdem im Finanzausschuss und seitdem auch für die Abgabenordnung zuständig, also auch für das Thema Gemeinnützigkeitsrecht. Das heißt, das umtreibt mich und beschäftigt mich, seit ich im Deutschen Bundestag bin. Bin jetzt finanzpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Und die Koalitionsverhandlungen werden dann nach den Sondierungen losgehen. Aber es gibt natürlich gerade auch diese Anfrage der Union, zu der hat sich ja Lars Klingbeil zum Glück ganz klar geäußert. Ich habe auch dazu eine Pressemitteilung rausgegeben, auf deren Grundlage Lars Klingbeil sein Statement vor der Presse auch abgegeben hat. Und ich glaube, das war schon mal ganz wichtig, dass wir klar gemacht haben, dass wir dieses Vorgehen für sehr befremdlich und für nicht zielführend eingeordnet haben, um es vorsichtig auszudrücken. Zunächst einmal zu dieser Anfrage. Es ist ja so, dass die Union mit manchen Unterstellungen arbeitet. Sie stellt ja in Frage, inwiefern sich gemeinnützige Vereine, die mit Steuergeldern eben gefördert werden, sich überhaupt parteipolitisch betätigen dürfen. Die Unterstellung ist ja, es sei eine parteipolitisch geprägte Veranstaltung gewesen, diese Aufrufe gegen rechts. Sie kritisiert darüber hinaus, das ist tatsächlich nicht ungefährlich, dieses Narrativ, dass es eine Schattenstruktur gäbe, dass es also hier, ja, der Deep State im Amerikanischen, es gäbe also da Schattenstrukturen, die da dann arbeiten, quasi eine linke Narrative und quasi konservative Parteien auch anzugreifen und sprechen also solchen Organisationen die Legitimität ab, sich zivilgesellschaftlich zu engagieren, nehmen da aber nur die ins Visier, die, wie soll ich das einfach ausdrücken, nicht politisch, sage ich mal, auf einer Linie mit der Union stehen. Ich sage mal so, es gibt bestimmt einige in dieser Schalte, die auch die SPD, ob zu Recht oder zu Unrecht, es gehen ja die Meinungen auseinander, mal kritisiert haben. Das muss ich aushalten. Eine demokratische Gesellschaft lebt vom zivilgesellschaftlichen Engagement, von der kritischen Begleitung von Politik. Und da gehört auch mal dazu, dass auch Sachen kritisiert werden, die mir auch nicht passen. Ja, also ich ist nicht so, dass ATTAC, ja nicht mal gemeinnützig oder Kampakt, aber auch andere, auch nicht mal die SPD, auch mal schärfer kritisieren. Damit muss ich mich auseinandersetzen. Übrigens genauso, wie ich mich auseinandergesetzt habe mit den Bauernprotesten. Übrigens ein Verband, der auch staatliche Gelder bekommt. Der Bund der Steuerzahler, die Stiftung Familienunternehmen, sind alles auch Organisationen, die staatliche Gelder bekommen, die aber in diesem Fragenkatalog nicht auftauchen, die aber beispielsweise im Bereich der Bauernproteste, ja, da wurde mit Galgen gearbeitet, mit Drohungen gearbeitet. Ich persönlich hatte 300 Landwirtinnen und Landwirte von meinem Bürgerbüro. Das war ein gutes Auskommen, das waren auch harte Angriffe. Die muss man aushalten. Ich habe mit denen gesprochen, mehrmals. Das gehört an sich dazu, aber diese Organisationen sind nicht aufgetaucht in dieser Anfrage. Zunächst einmal muss man dann auch noch sagen, es wird unterstellt, dass diese Protestaktionen sich um parteipolitische Betätigung handle, weil man sich ja gegen andere Parteien, auch gegen die CDU, ausgesprochen hätte. Das ist ja so nicht richtig. Richtig war, dass es Aufrufe waren zum Erhalt der Demokratie, zum Kampf für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Ursache war das gemeinsame Abstimmen von CDU, CSU, FDP mit der rechtsextremen AfD. Und dass es offen gestanden auch uns umtrieben hat und besorgt hat und immer noch besorgt, dass dieser Tabubruch stattgefunden hat, hat uns auch auf die Straße getrieben, übrigens auch CDU-Mitglieder auf die Straße getrieben, die ebenso beteiligt waren an diesen Protestaktionen, weil sie selbst nicht einverstanden waren damit. Es ging also um eine Demonstration für den Erhalt des Rechtsstaats, des demokratischen Sozialstaats auch. Und deswegen sind diese Aufrufe zur Demonstration auch legitim? Denn schon im bestehenden Gemeinnützigkeitsrecht ist es gemeinnützigen Organisationen innerhalb ihrer politischen, innerhalb ihrer Zwecke, Satzungszwecke, aber auch darüber hinausgehend, außerhalb ihrer Zwecke, also zum Aufruf eben gerade zu einer Demonstration gegen Rassismus, explizit auch genannt in der Abgabenordnung respektive im Anwendungserlass, also der Handreichung, wie man das deuten muss und einordnen muss, explizit genannt, dass solche Aufrufe legitim sind. Also es sind, wenn die Union, ich gehe davon aus, dass sie ja und weiß, dass sie auch Experten hat, die sich mit der Abgabenordnung auskennen und im Anwendungserlass, ja dann doch Angriffe im Grunde gegen diese Organisationen, in dem Wissen, dass es eigentlich gedeckt ist mit dem Gemeinnützigkeitsrecht. Und auch wenn es direkt Gelder gibt für Projekte, wissen Sie auch, dass solche Empfänger von solchen Projektgeldern nachweisen müssen, wofür sie diese Gelder ausgegeben wurden, also auch Nachweispflichten haben. Es ist wieder so getan, als sei das Gelder, die da irgendwie zufließen und kein Mensch weiß mehr, was damit passiert, sondern es gibt da Nachweispflichten, es gibt die Finanzämter, die ja prüfen. Übrigens auch deswegen ist diese Anfrage auch so fachlich schlecht, weil es im Grunde das BMF, das Finanzministerium, gar nicht so die Dinge beantworten kann, weil es eigentlich bei den Finanzämtern liegt, zu prüfen und auch nachzuweisen und zu schauen, sind die Mittel richtig verwendet worden. Zwei Sachen noch. Ich weiß, 5 Minuten sind knapp, wir kommen noch in eine Diskussion. Es ist alles nicht neu. Es ist nicht neu, dass CDU, CSU und auch FDP gemeinnützige Organisationen angreifen. Ich habe mal recherchiert, auch in der Zeit der Großen Koalition 2017 bis 2021 gab es zum Beispiel von der Union Angriffe auf die Deutsche Umwelthilfe, weil sie geklagt hat, beispielsweise gegen eine Durchsetzung der Abgaswerte, glaube ich, bei Dieselfahrzeugen gewonnen hat auch. Und Herr Scheuer als damaliger Verkehrsminister scharf die Deutsche Umwelthilfe angegriffen hat und auch die Frage gestellt hat, ob diese Klagen legitim seien und ob da nicht die Gemeinnützigkeitsrecht strapaziert sei. Ich habe damals die Rede gehalten, habe mich stark gegen dieses Ansinnen ausgesprochen. Genauso wie die FDP mal Peter die Gemeinnützigkeit aberkennen wollte, als es um die Frage von Stalleinbrüchen und Dokumentationen von Verfehlungen von Einzellandwirten ging und es klare Rechtsprechung gab, dass die in solchen Fällen auch erlaubt sind. Aber es gab auch schon vor einigen Jahren immer wieder Angriffe auf gemeinnützige Organisationen, wenn sie Dinge aufgegriffen und, sag ich mal, auch Recht durchsetzen wollten, die manchen nicht gepasst haben. Deswegen als letztes wollten wir sowohl in der damaligen Großen Koalition wie jetzt in der Ampelkoalition und damals auch vereinbart eine rechtliche Klarstellung im Gemeinnützigkeitsrecht, dass solch eine politische Betätigung, und zwar innerhalb der gemeinnützigen Zwecke wie darüber hinaus, klargestellt wird, Rechtssicherheit gegeben wird, weil es eben nach Ad-hoc-Urteilen und anderen Unsicherheiten gab. Das ist zweimal jetzt gescheitert. Immer am Ende der Legislatur hat einmal die Union gesagt, nein, sie machen es doch nicht mehr, obwohl wir schon fertige Formulierungen hatten. Jetzt auch hatten wir im Steuerfortentwicklungsgesetz Ende 2024 Formulierungen drin, die Rechtssicherheit schaffen sollten. Ich weiß, dass es da auch Debatten gab, reicht das aus oder nicht? Ich glaube, wir waren auf einem guten Weg. Aber auch das ist dann mit dem Platzen der Ampelkoalition gescheitert. Und wir haben das Steuerfortentwicklungsgesetz dann noch in Teilen umgesetzt, aber die Teile wollten weder Union noch FDP noch umsetzen. Das umtreibt mich, weil das Ansinnen von mir persönlich war, ich hart dafür gekämpft habe auch und auch die Grünen jetzt in dieser Legislaturperiode, und es ist zweimal gescheitert. Ich kann Ihnen nur eins sagen. Ich kann Ihnen jetzt nichts versprechen. Ich weiß nicht, was bis zu diesen Koalitionsverhandlungen rauskommt. Eines darf nicht passieren und wird nicht passieren. Das garantiere ich. Dass es eine Schlechterstellung gibt. Wie wir es schaffen, ob wir es schaffen und wie wir es schaffen, mehr Rechtssicherheit zu erhalten, auch für Sie, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber je mehr es zivilgesellschaftlichen, sag ich mal, Protest, respektive auch, wie soll ich sagen, Engagement gibt, auch in der Richtung, desto mehr hilft das auch. Und da mache ich meinen Punkt dahinter und freue mich dann auf die weitere Diskussion und die Fragen.
Ja, ganz lieben Dank. Das ist zum Beispiel Europe Calling als Verein. Wir sind auch nicht gemeinnützig, weil wir genau in dieser Zeit 2017, 2018, 2019 in der Gründung waren, und wir dann ganz klar gesagt haben, uns ist das zu gefährlich. Dann müssen wir bei jedem Webinar überlegen, ist das vielleicht etwas, was das Finanzamt dann zu politisch finden könnte, zu allgemeinpolitisch finden könnte. Und wie macht man sowas dann in eine Satzung rein, dass man nicht wirklich jedes Jahr oder alle 3 Jahre dann darum fürchten muss, dass man die Gemeinnützigkeit entzogen wird? Und im schlimmsten Fall, das muss man, glaube ich, wissen auch rechtlich, je nachdem, wie das Finanzamt und das Bundesfinanzamt dann bescheidet, muss man da teilweise dann auch eben nicht gezahlte Steuern dann auch zurückzahlen. Also das ist auch für die Organisationen, für die Vereine, kann das existenzbedrohend sein. Es muss nicht, aber es kann existenzbedrohend sein, wenn das dann festgestellt wird. Also das ist nicht nur ein, oh, ich habe was falsch gemacht, sondern das kann auch das Ende eines Vereins dann auch sein. Und das ist zum Beispiel für uns ein Grund, warum wir es nicht sind. Und alle unsere Fördermitglieder wissen das, weil wir eben euch keine Spendenbescheinigung ausstellen können, weil wir nicht gemeinnützig sind. Genau aus diesem Grund. Also, und ganz wichtiges Signal, wir machen daran weiter. Und daran übergebe ich jetzt direkt an Jutta Schalk von den Omas gegen Rechts. Die haben das Vergnügen oder Unvergnügen, Teil dieser Organisation zu sein, die dann 151 Fragen genannt sind. Und Michael, du hast angesprochen, so Gemeinnützigkeit, Recht und was es auch bedeutet und was es jetzt konkret diese Fragen auch bedeuten. Und eine Bedeutung ist eben das, was uns Jutta, glaube ich, gleich erzählen wird, was das für Auswirkungen hat, alleine diese Bedrohungslage für Organisationen wie Omas gegen Rechts. Jutta, super, dass du da bist und wir freuen uns auf deinen Beitrag.
Dankeschön. Zunächst möchte ich mich vielmals für die Einladung bedanken und für die Gelegenheit, hier unseren Standpunkt darzulegen von Omas gegen Rechts Deutschland e.V. Aber ich möchte auch all denjenigen danken, die uns bisher schon so wirklich kräftig moralisch unterstützt haben, denn das bedeutet uns sehr, sehr viel und gibt uns Kraft, uns einfach weiter zu engagieren. Das Thema hier, das darf man doch noch fragen dürfen. Ja, kleine Anfragen sind nicht ungewöhnlich, aber häufig auch sachlich gerechtfertigt. Aber zuweilen werden sie auch missbraucht. Und vor allem die AfD nutzt sie, um ihre hassvollen politischen Botschaften zu vermitteln und so langfristig den öffentlichen Diskurs zu verändern. Wir hatten bereits es geht hier bei dieser sogenannten kleinen Anfrage ja vor allen Dingen um Finanzierung, Neutralität, Gemeinnützigkeit und so weiter. Die AfD hat bereits eine kleine Anfrage vorher zur Finanzierung der Omas gegen Rechts gestellt und ist auch beantwortet worden von der Regierung. Und danach haben wir 23.000 Euro staatliche Gelder für bestimmte Projekte für einige Regionalgruppen erhalten, über die ganzen Jahre hinweg. Wir sind und wahrscheinlich jetzt nach den ganzen etwa 50.000 Mitgliedern. Der Nils Verlag hat das dann so aufgebauscht und wir haben eine Flut von Hassmails bekommen. Daraufhin haben wir dann ein öffentliches Statement auf unsere Webseite gestellt. Wir sind nicht gemeinnützig, aus dem gleichen Grund wie ihr bei Europe Calling. Wir haben keine staatliche Förderung. Wir finanzieren uns nur aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Wir machen alles ehrenamtlich. Keiner bekommt Vergütung. Und das Einzige waren diese unabhängigen Regionalgruppen, die ein paar Projektförderungen bekommen haben. Der zweite Angriff, der kam von Seiten Bild, Welt und so weiter. Ja, wir seien nicht überparteilich. Und da kommt eben auch, dazu haben wir dann auch Stellung genommen und unsere Haltung ganz klar dargelegt und eben dann auch gesagt, dass wir sehr wohl überparteilich sind, aber nicht gegenüber der AfD. Denn das Neutralitätsgebot gilt für uns nicht für eine Partei, die wir als Demokratie zerstörend einstufen. Da ist für uns der Auftrag wichtiger, die Demokratie zu schützen, als neutral gegenüber dieser Partei zu sein. Wir sind auf die Straße gegangen nach diesem Dammbruch mit der Brandmauer, aber wir haben nicht die CDU pauschal verurteilt. Nein, wir haben einen offenen Brief an Herrn Merz geschrieben und haben ihn auch aufgefordert, eben seine Haltung zu ändern und nicht in die weitere Abstimmung zu gehen. Das hat leider nichts gebracht. Und wir sind doch verpflichtet, wenn wir haben uns die ganze Zeit für diese Brandmauer eingesetzt, für den Schutz unserer Demokratie, dagegen zu demonstrieren. Wir haben trotzdem auf der Straße immer gesagt den Leuten, wählt irgendeine der demokratischen Parteien, nur nicht die AfD. Und dazu stehen wir natürlich auch. Damit hatten wir eigentlich gedacht, dass alles gesagt wäre. Und wir waren deshalb umso mehr entsetzt und bestürzt, als dann diese sogenannte kleine Anfrage von der CDU kam. Und wir als Omas wären dann noch ein ganz besonders umstrittenes Beispiel. Und diese Anfrage löste einen erneuten Shitstorm aus. Und hier möchte ich nur von dem, was wir dann durchgemacht haben oder was wir durchmachen, ein ganz kleines Beispiel vorlesen von heute Nacht. Das waren zwei E-Mails von einer Person. Um 1:04 Uhr schrieb sie: Ich hatte gestern in den Medien gelesen, dass ihr gar keine NGO seid, sondern viel Geld vom Staat bekommt. Für was auch immer. Was bekomme ich, wenn ich euch beitrete? Ist das eine Einmalzahlung von euch oder gibt es für mich da monatliches Einkommen? Und wäre das Einkommen dann über 2000 im Monat? Man kauft ja nie die Katze im Sack, mit freundlichen Grüßen. Um 2:59 Uhr schrieb die gleiche Person: Warum antwortet ihr verlogene Sekte nicht? Ihr geldgeile und perverse Eulen, soll Allah euch beim Scheißen treffen. Die Leute finanziell abziehen, das bringt ihr abartiges Pack. Ihr gehört entsorgt. Oma Gertrud und keine Stasi-Sau wie ihr perversen Trottel. Das ist das, was wir hunderteweise auf den Tisch bekommen seit dieser kleinen Einfrage. Und wir lassen uns trotzdem nicht einschüchtern. Bereits in der Wahlkampfrede hat Herr Merz ja seine Wut zum Ausdruck gebracht, man werde keine Politik machen für irgendwelche linksgrünen Spinner, sondern für die Mehrheit, die noch alle Tassen im Schrank hat. Gut, wir haben ihm viele schöne Tassen geschickt, zusammen mit anderen Organisationen. Und dann nach diesen schrecklichen Wahlergebnissen, wo wir den Zusammenhalt in der Gesellschaft brauchen, kommt diese kleine Anfrage. Und in Anlehnung an den Artikel in der Welt, ja, wurde schon gesagt, spricht er von einer Schattenkultur, was ja schon fast verschwörungsideologischen Charakter hat. Warum geht es vor allen Dingen gegen Organisationen, die die Demokratie schützen wollen, die dafür einstehen, die Faktencheck machen? Und was verfolgt er mit dieser kleinen Anfrage? Für uns kann ich nur sagen, wir sehen eine Einschüchterung da drinnen, den Versuch einer ganz gewaltigen Einschüchterung. Es wurde nicht nur einfach schlampig recherchiert, so aus dem Bauch heraus. Wir sind ja nicht gemeinnützig. Uns hätte es eigentlich gar nicht betroffen. Nein. Es wurden ganz gezielt diese Organisationen angesprochen. Und um eben uns einzuschüchtern. Auf ein paar ganz konkrete Fragen aus dieser Anfrage möchte ich dann doch eingehen. Wurden wir Omas abgemahnt? Nein, wir wurden nie abgemahnt, denn wir schützen die Demokratie, wir versuchen den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken. Deshalb wurden wir geehrt und nie abgemahnt. Dann, ob der Verein nach Einschätzung der Bundesregierung direkte Auswirkungen auf die Wahlergebnisse hatte, das wollen wir doch hoffen. Das ist, was uns stärkt, denn wenn die AfD diese Zahlen hat, dann halten wir uns am Lauf und sagen, vielleicht wäre es noch schlimmer gewesen, wenn wir nicht auf der Straße gewesen wären. Also das ist unser Ziel. Von vornherein das zu beeinflussen, aber nicht gegen die CDU. Dann gibt es nach Erkenntnissen der Bundesregierung wissenschaftliche Studien, die den Einfluss der Omas gegen rechts untersuchen. Wenn es eine gibt, dann schickt sie uns bitte. Die hätten wir nämlich sehr gerne und wüssten, was da gemacht wird. Ich sehe aber auch sehr viele langfristige Folgen, nicht nur für die betroffenen Organisationen, sondern für alle Organisationen, für alle zivilgesellschaftlichen Organisationen. Die haben jetzt alle Angst, wegen dieses Neutralitätsgebotes ihre Gemeinnützigkeit zu verlieren, wenn sie uns einladen. Und wir wollen aus der Blase heraus, wir wollen in Sportvereine, wir wollen in Schulen. Und das ist für uns ein Versuch, die wehrhafte, kritische Demokratie zu delegitimieren. Man hat das Gefühl, man will uns einen Maulkorb verpassen, um unliebsame politische Äußerungen abzuwehren. Und es lange Zeit, in dieser Zeit von Krisen und Demokratieverdrossenheit, da benötigen wir Aufklärung, mehr Einsatz und dass die Gesellschaft zusammensteht. Auch, dass es eine Koalition gibt, die funktioniert, aber man muss ja unbequeme Fragen auch aushalten können und auch Forderungen entgegennehmen. Davon lebt es. Es ist nicht nur so, dass die Zivilgesellschaft einfach abwinkt. Es ist auch nicht so, dass die Wahl einfach sagt, ja, das ist es und dann machen wir das, ja. Ein solches Vorgehen kann doch auch nicht im Sinne der CDU sein. Das machen doch nur Diktaturen oder illiberale Demokratien. Und das gefährdet doch die freie Meinungsbildung und die Meinungsäußerung. Und wir wollen Kompromissbereitschaft, Vertrauenswürdigkeit. Da haben wir ein paar Fragezeichen, was Herrn Merz anbelangt von den Aktionen der letzten Wochen. Aber es darf keine noch tiefere Spaltung in der Gesellschaft geben. Wir Omas sind Leute,
Super.
wir holen alle an, ich bin gleich fertig, alle an
Super.
einen Tisch, wir wollen zusammenstehen. Und deshalb ist es so wichtig, der Polarisierung entgegenzuwirken. Was haben wir gemacht? Ja, wir haben geschrieben, Petitionen und so weiter. Und heute sitzen wir hier und ich freue mich auf die Diskussion. Dankeschön.
Wunderbar. Ah, das war super stark. Ganz lieben Dank, Jutta. Ich glaube, dass wir haben auch schon im Vorgespräch, hast du mir das erzählt, dass so eben Vereine und Schulen eben jetzt Angst haben, euch einzuladen. Und ich glaube, das ist einfach dieser riesige Punkt. Das sind gar nicht so sehr die Sachen, die dann konkret um Gemeinnützigkeit und so gehen, sondern es geht darum, dass da eingeschüchtert wird, dass da auch andere davon abgehalten werden und eingeschüchtert werden, mit euch zusammenzuarbeiten. Und es geht ja vielen von diesen Organisationen so. Und ich glaube, das ist so ein Aspekt, den sieht man nicht. Und auch stark, dass du diese Hass-E-Mails vorgelesen hast, ist es leider bei wir, ich glaube, alle unsere Organisationen kennen das und auch die Parteien kennen das. Und da, wenn natürlich der Mob dann auf einen gehetzt wird, das ist leider auch etwas, was wir auch von Welt und Bild kennen. Und diese Fragen, wer die sich mal anschaut, die Quellen dafür sind zwei Weltartikel. So, und Welt als eine sehr rechtskonservative Zeitung, die das auch schon öfter gemacht hat. So. Speaking about Zeitung und Presse, eine ganz smoothe Überleitung zu Mariana Friedrich und Otto Korinth. Sie sind beim Deutschen Journalistenverband. Das ist die Gewerkschaft, oder ich weiß gar nicht, ob ihr mehrere Gewerkschaften habt. Die Gewerkschaft, also Gewerkschaft
Wir
der
sind die
Journalisten
größte
und
Gewerkschaft
den.
und Berufsverband.
Ah, okay, sehr gut. Siehst du, guck. Und Mariana ist stellvertretende Vorsitzende und Ute Korinth ist Beisitzerin in diesem Deutschen Journalistenverband. Und ihr habt zusammen jetzt die 5 Minuten und freue mich total, dass ihr da seid. Nämlich, denn vielleicht nur um es zu sagen, Korrektiv zum Beispiel ist einer der 17 und sind nun mal auch Journalistinnen und Journalisten. Deswegen freuen wir uns sehr, dass ihr da seid.
Vielen Dank, Max. Jutta, erstmal zu dir. Ich finde das wirklich schrecklich, was ihr da erlebt. Ja, Max hat es gerade schon gesagt, wir erleben das alle, aber es ist nicht in Ordnung, dass wir das alle erleben. Es ist absolut nicht in Ordnung, dass so mit Organisationen, mit Menschen, die sich engagieren, umgegangen wird. Fragen sind etwas, was natürlich in unserer Gesellschaft, in unserer Demokratie erlaubt ist. Wir leben von Fragen. Fragen sind ein wichtiges Werkzeug unserer Demokratie. Auch diese kleine Anfrage ist ein wichtiges Werkzeug. Wir Journalisten leben von Fragen. Das ist unser Brot, unser Werkzeug, mit dem wir arbeiten. Aber Fragen dürfen eben nicht missbraucht werden, um Angst zu befördern, um Leute einzuschüchtern, um unsere Demokratie ins Wanken zu bringen. Fragen dienen dem Wissensgewinn. Und genau das sehen wir in dieser kleinen Anfrage ehrlich gesagt nicht. Wir sehen darin ein starkes politisches Signal, das so nicht stattfinden sollte.
das versucht, wenn ich gerade auf den Journalismus gucke, Journalistinnen und Journalisten einzuschüchtern, in ihrer Arbeit einzuschüchtern. Und ihre Arbeit ist Aufklärung, ihre Arbeit ist Einordnung, ihre Arbeit ist Fakten erklären, eine Möglichkeit bieten, ja, sich Informationen zu beschaffen und einzuordnen und zu verstehen, was in der Welt in unserer Demokratie passiert. Für diese Aufgabe müssen wir Journalisten und Journalistinnen eine gewisse Unabhängigkeit haben. Wir haben uns einen Pressekodex gegeben, nach dem wir unsere Arbeit ausrichten. Und sie ist ein wesentlicher Bestandteil. Wir nennen das Pressefreiheit in Deutschland. Wir brauchen diese Pressefreiheit als eine der Säulen unserer Demokratie. Wenn allerdings Journalistinnen und Journalisten auf eine solche Art und Weise in Misskredit gezogen werden, wenn auch nur das Gefühl gegeben wird, dass sie nicht frei recherchieren, dass ihre Recherchen nicht nach den Fakten suchen und belegen, warum sie Dinge schreiben, wie sie Dinge schreiben, dann bekommen wir hier in ein ziemlich schiefes Feld. Und das können wir als Journalistenverband natürlich nicht unterstützen. Im Gegenteil, wir stellen uns da stark neben unsere Kolleginnen und Kollegen, stellen uns an ihre Seite und helfen ihnen natürlich, gegen solche Sachen vorzugehen und sich dabei zu verteidigen. Wir sehen als Journalistenverband eine wesentliche Aufgabe in Deutschland. Wir brauchen keine Signale, um Menschen einzuschüchtern. Wir brauchen keine Signale, um Ehrenamt einzuschüchtern und Organisationen, die etwas für unsere Gesellschaft leisten können. Was wir aus journalistischer Sicht brauchen, ist ein Masterplan für die Medien, eine Rechtssicherheit für Gemeinnützigkeit. Wir brauchen eine gute Investition, eine starke Investition in Medienkompetenz und Medienbildung. Wir brauchen eine gute Journalismusförderung, damit diese Säule der Demokratie auch wirklich Bestand haben kann und unabhängig weiterarbeiten kann. Max hat es gerade schon gesagt, wir sind hier zu zweit. Ute Korinth und ich haben uns in einem Blogbeitrag direkt auf diese Anfrage geäußert, weil die Wut auch in uns hochkochte, wie man Kolleginnen und Kollegen so oft an den Pranger stellen kann. Und deswegen teilen wir uns diese 5 Minuten auch und ich gebe direkt an Ute ab.
Dankeschön. Von mir auch ein großes Dankeschön an Jutta und danke, dass ihr weitermacht, obwohl ihr so angefeindet werdet. Ich habe auch so ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, dass es schon im August 2024 eine Anfrage der AfD gab, ne, ob die Bundesregierung überhaupt Kenntnis davon hat, ob die Omas gegen Rechtsförderungen von Bundesmitteln erhalten. Also, ne, ich lasse das mal so stehen. Die Anfrage kam von der AfD. Was ich auch ziemlich bedenklich finde, es wird ja immer gesagt, ja, das sei ja eine reine Wissensabfrage gewesen, aber es wird halt in dieser Anfrage auf den Weltartikel, der mit der Überschrift, dessen Überschrift lautet, die gefährliche Macht der angeblichen NGOs. Also das ist für mich keine neutrale Wissensabfrage. Und wenn wir dann so ein bisschen dieses Grundgesetz der Gleichheit nehmen, wo sind denn dann in dieser Liste die Konrad-Adenauer-Stiftung, die Naumann-Stiftung und all die Stiftungen, die nicht anti oder zumindest die nicht das befürworten, was die CDU sagt? Also da hinkt es ja ganz gewaltig. Und sowohl die neuen deutschen Medienmacherinnen als auch Korrektiv, als auch Netzwerkrecherche haben ja Transparenz an den Tag gelegt und haben alles offengelegt, was sie an Förderungen erhalten und wo sie eben wirklich auch ihre Gelder für einsetzen. Und ich glaube nämlich auch, dass das Gefährliche nicht diese Anfrage ist und dass eben nicht der Grund die Wissensabfrage war, sondern dass es darum geht, dass Menschen aufhören zu spenden für diese Organisation, dass sie sich vielleicht zurückziehen, dass sie an Öffentlichkeit verlieren. Und das ist gefährlich, weil dann verlieren wir die Demokratie und dann verlieren wir, genau wie Mariana gesagt hat, die Pressefreiheit. Und ja, dieses Narrativ des Deep States, worauf ja auch hingewiesen wird, das ist, ich meine, jeder weiß, wo es herkommt, ne, und da wollen wir nicht hin, und das ist wirklich eine Unterstellung. Und es ist eine dieser Fragen, ne, haben die Kampagnen nach Einschätzung der Bundesregierung direkte Auswirkungen auf Wahlergebnisse oder politische Entscheidungen? Das sind ja wilde Spekulationen, ne? Das ist ja in keiner Weise irgendwie empirisch nachgewiesen oder nachzuweisen auch. Und in dem Sinne kann ich nur dafür plädieren, dass die SPD oder die jetzige Bundesregierung darauf so reagiert, wie Herr Klingbeil das schon angedeutet hat. Genau. Und mehr will ich jetzt auch gar nicht sagen, weil sonst haben wir, glaube ich, keine Zeit mehr für Fragen und das wäre sehr schade. Aber Dankeschön.
Danke euch vielmals. Genau, wir gehen auch direkt in die Fragen. Wir haben 20 Minuten, also sind auch super in der Zeit. Vielleicht fange ich mal an. mit unserer Topfrage hier. Die geht nämlich eigentlich an Michael Schrodi, glaube ich. Da fragt jemand, leider ohne Namen, welche juristischen Mittel scheinen geeignet, gegen diese rechtsmissbräuchlich gestellten Fragenkatalog vorzugehen, zum Beispiel Missbrauch von Verfassungsorganen, grober Unfug. Also kann man sich als Parlament auch gegen so etwas wehren? Steckt ja da dahinter. Und dann will ich noch eine Frage damit verbinden. Und zwar, was passiert, wenn man denn auch vielleicht Gegenfragen stellt? Also du hast ja den Bund der Steuerzahler erwähnt, du hast ja Familienunternehmer erwähnt. So, plant ihr vielleicht als SPD einfach mal die Frage anders zu stellen?
Also zunächst mal ist das Fragerecht, das im Bundestag gerade für die Opposition ein ganz, ganz wichtiges Instrument. Deshalb gibt es und soll es da auch keine Einschränkungen geben. Man muss ja mit diesem Recht gut umgehen und das tut die Union in dem Fall nicht, sondern sie nutzt es, um gewisse Erzählungen, Narrative zu bedienen, um andere einzuschüchtern. Das ist ja das Verwerfliche. Ja, also ich will nicht das Fragerecht nun einschränken. Es ist ein ganz wichtiges Recht der Opposition. Wir, die in der Regierung sind, machen das anders. Wir fragen direkt dann beim Finanzministerium oder wo auch immer nach, machen das nicht öffentlich, sondern eher intern, auch wenn wir mal kritische Fragen haben. Insofern würde ich nicht sagen, dass wir jetzt am Fragerecht oder kleine oder große Anfragen da Einschränkungen vornehmen können und wollen. Im Gegenteil, wir appellieren eher darauf, das sinnvoll einzusetzen. Dass die AfD das auch nutzt, um einzuschüchtern, ist so. Man kann es aber einordnen. Was mich halt irritiert, ist, wie sehr das teilweise ja auch nicht nur über Parteien und jetzt über die CDU auch kam. Ich habe die FDP auch erwähnt, die das auch schon gemacht hat in Oppositionszeiten, sondern inwieweit das auch in manchen Medien natürlich auch ist ja die Welt angesprochen worden und die Anfrage der AfD, die sich auf einen Weltartikel bezieht und dass zum Beispiel Herr Döpfner ja nicht nur nicht eine Anfrage hatte von Herrn Musk, sondern ihn konkret gefragt hat, ob er einen Gastbeitrag schreiben will, zeigt uns, dass wir tatsächlich ähnlich wie in den USA schon einen gewissen Kampf haben um den Erhalt unserer Demokratie und manche, diese liberale Demokratie, so wie wir sie kennen, mit Meinungsfreiheit anders interpretieren und anders auslegen wollen. Das zum einen. Wollen wir persönlich andere Anfragen stellen? Offen gestanden, wir müssen es nicht. Es gibt ein Register, bei dem man nachschauen kann, wer bekommt solche Mittel eigentlich. Ich habe ganz einfach meinen Mitarbeiter nachschauen lassen und habe dieses Empfängerregister durchgehen lassen und dann konnte man sehen, übrigens könnte das die Union auch tun. Ja? Diese Anfrage, nochmal, die ist ja insofern so schlecht, aber auch wieder so gefährlich, weil sie deutlich macht, dass alles, was sie wissen wollen, entweder das Finanzministerium gar nicht weiß, weil es die Finanzämter vor Ort, die entsprechenden Organisationen prüfen und auch Bescheide ausstellen über die Gemeinnützigkeit, oder man es selber herausfinden kann über das Empfängerregister. Ich habe danach geschaut und sehe, dass der Bauernverband auch, der Bund der Steuerzahler und so weiter, ich habe da eine Liste auch zusammengestellt mal von Organisationen, die jetzt keine Vorfeldorganisation der SPD sind, um es mal freundlich auszudrücken. Nur, ich habe das vorher erwähnt, ich will nicht mit gleicher Münze zurückzahlen, sondern ich muss das aushalten. Ich muss aushalten, dass ich kritische Fragen bekomme, dass auch Menschen demonstrieren und sagen, was die SPD macht, passt mir nicht. Das muss immer im Rahmen des demokratisch Zulässigen und innerhalb des Rechtsstaats passieren. Aber gerade deswegen kämpfe ich ja dafür, dass auch die Organisationen, die steuerliche Vorteile haben als gemeinnützige Organisationen, das auch tun dürfen, diese Rechtssicherheit bekommen und die auch erhalten bleibt, weil das eine demokratische Gesellschaft ausmacht. Ja? Also ich glaube, das Kampfpakt nicht immer nur, gut, ihr seid nicht mehr gemeinnützig, aber das Corrective auch etwas oder die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes waren mal nicht mehr gemeinnützig. Da habe ich mit dafür gekämpft und auch dafür gesorgt, dass das wieder passiert. Und was ich halt weiß, ist, es gibt natürlich Angriffe gerade in Regionen, in denen die AfD stark ist, in denen direkt auf Finanzämter zugegangen wird und gesagt wird, schaut doch mal da genauer hin. Die sind doch gar nicht. Und die machen doch Dinge, die gar nicht mehr gedeckt sind mit dem Gemeinnützigkeitsrecht. Und diese Finanzämter dann teilweise auch eingeschüchtert sind. Oder andersrum, die Organisationen sind so eingeschüchtert, dass sie sich nicht mehr trauen, sich weiter politisch zu betätigen. Auch da habe ich manchen Organisationen weitergeholfen, indem ich ihnen auch die rechtliche, sage ich mal, Situation dargelegt habe, gesagt habe, ihr braucht keine Angst haben, selbst im bestehenden Recht dürft ihr euch so und so betätigen. Aber wir wollen die Rechtssicherheit, wir wollen nicht zurückschlagen und sagen, dann dürfen die auch nicht, aber auch klar machen, dass wir aushalten, wenn wir mal von Organisationen auch kritisiert werden, die uns nicht nahestehen, wo, was nahestehen, die uns halt einfach heftiger kritisieren. Das gehört zu einer demokratischen Gesellschaft einfach dazu.
Ja, danke dir. Und weil du das angesprochen hast, auch wer dann ja am Ende dann auch über so etwas wie Gemeinnützigkeit dann auch entscheidet. Und ich glaube gerade, man muss sich halt auch überlegen, und das kann ich die Angst auch gerade von Organisationen gerade in Ostdeutschland auch total stark verstehen, da wählen 30, 35%, also ein Drittel der Menschen wählt der AfD. Und diese Leute sitzen ja auch in Gerichten, die sitzen ja auch in Finanzämtern. Also das ist halt auch so, das ist halt bei dieser Stärke des Rechtsextremismus, den wir nicht nur in Ostdeutschland haben, aber gerade in ostdeutschen Bundesländern haben, ist es halt auch so, die Menschen, die entscheiden, sind halt gegebenenfalls eben auch ideologisch auf einer rechtsextremen Schiene unterwegs. Und deswegen ist, glaube ich, total, was du sagst, total richtig. Und ich hole gleich die anderen mit rein. Ich will nur eine Frage noch an Michael stellen, weil ich sie gesehen habe und weil das jetzt sehr gut passt. Und zwar, Nina Katzenmich von Lobby Control hat gefragt, so, wenn du gesagt hast, so, wir verteidigen das, was da ist, es gibt keine Verschlechterung, aber gibt es eine Verbesserung? Was ist denn dann die beste Strategie aus deiner Sinne? Weil ist es dann vielleicht gefährlich, das überhaupt aufzumachen, das Thema in den Koalitionsverhandlungen? Ist es denn von der Union zum Beispiel gekommen? Oder
Nein, also.
merkt ihr schon, es kommt? Ja, oder lässt man es einfach liegen, auch von eurer Seite, und sagt, okay, die nächsten 4 Jahre verändert sich daran nichts, aber dann wird es wenigstens auch nicht schlechter. Also wie denkst du da strategisch drüber?
Also, da es ja aufgezeichnet und veröffentlicht wird, will ich jetzt nicht alles Strategische hier auch offenlegen. Aber zum einen nochmal war doch ganz wichtig und das war eine ganz klare Haltung der SPD-Bundestagsfraktion, dass das, was die Union da gemacht hat, nicht geht. Also, ja, und das war eine Klarstellung vom jetzigen Fraktions- und Parteivorsitzenden, ganz klar, der im Grunde gesagt hat, nehmt diese Anfrage zurück, das ist für uns nicht machbar, so geht man nicht mit solchen Organisationen um, die für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auf die Straße gehen. Ihr beleidigt da im Grunde durch die Bundestagswahl nicht mehr ganz die Hälfte, leider, der Bevölkerung oder der Wählerinnen und Wähler, aber doch einen gehörigen Teil, wenn man Grüne, Linke und SPD zum Mitte-Links-Spektrum zählt und ja, alle, die als linke Spinner, ein 320.000 Menschen auf der Theresienwiese, ich komme aus Dachau, Fürstenfeldbruck, westlich von München, da waren viele dabei, auch von meinen Kolleginnen und Kollegen. Das geht nicht, ja, also auch den Koalitionspartner, den möglichen im Grunde damit anzugreifen, geht nicht, das haben wir klar gemacht. So. Was heißt es nun für die Koalitionsverhandlungen, die ja erst beginnen? Es ist eine Sondierung. Sondierung heißt erstmal so ein paar Punkte festzuziehen. In den Koalitionsverhandlungen ist für mich ganz klar, dass wir dieses Thema natürlich unter dem Aspekt Rechtssicherheit ansprechen. Ich weiß ja nicht, was rauskommt. Also wir kommen ja von den zwei unterschiedlichen Polen jetzt. Ich sage zum dritten Mal in meiner dritten Legislaturperiode, ich halte es für notwendig, dass wir klarstellen, dass gemeinnütziges Engagement und Engagement für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit, politisches Engagement von Organisationen. Jetzt gehen wir mal weg vom Thema Rechtsextremismus. Gehen wir einfach zu einem Umweltverband oder dem Bund Naturschutz Ortsgruppe Fürstenfeldbruck. Es ist eine Umgehungsstraße, die gebaut wird und die gehen aber auf die Straße und sagen, die Umgehungsstraße wollen wir nicht, weil das eben Natur auch zerstört. Also innerhalb ihres Zweckes, eigentlich setzen sie sich ein für Naturschutz, werden sie dann angegriffen? Ist das noch erlaubt? Natürlich ist es erlaubt. Und nach jetzigem Recht schon, weil es innerhalb ihrer Satzungszwecke ist, eigentlich erlaubt. Aber sie sind verunsichert. Dürfen wir das noch? Und die zweite Frage ist, wenn der Sportverein, weil diese Umgehungsstraße auch ihren Fußballplatz betreffen würde, weil der müsste dann verlegt werden oder was weiß ich was, und auch auf die Straße gehen und sagen, weil wir hier vertrieben werden oder weil es auch Naturschutzgründe gibt, auch der Sportverein will sich jetzt engagieren, dass diese Umgehungsstraße nicht kommt, ja, die sollen es auch dürfen. Also außerhalb ihres Zweckes, für das sie gefördert werden. Und die Dinge will ich endlich rechtlich klarstellen, dass damit diese Organisationen, die wichtig sind, von der Kommunalpolitik bis zum Bund, sich auch zu engagieren und sich stark zu machen für ihre Belange und auch darüber hinaus, sich einfach demokratisch das Recht zu nehmen, sich da auch mal zu Wort zu melden. Dass das nicht gleich verbunden ist mit der Angst im Hinterkopf, werden wir da angegriffen oder werden wir angeschwärzt von der AfD oder sogar vielleicht von anderen? Mensch, schaut mal da genauer hin. Das ist mein Anliegen und ich kann euch nicht sagen, wie weit wir da kommen, aber ihr könnt euch sicher sein, dass wir das wollen. Die Frage ist, die Mehrheitsverhältnisse sind so, wie sie sind. Wir haben zwei Koalitionspartner, die einen sind stärker, wir nicht. Ich kann es nicht sagen, aber dass wir diese Haltung haben, ist absolut klar. Und je mehr sich auch von euch vielleicht nochmal engagieren und klar machen, wir haben ja nichts Böses vor, sondern wir engagieren uns nur für Demokratie, desto besser ist es auch für uns dann, in die Bütt zu gehen und für diese Rechte auch zu kämpfen.
Danke dir. Das war sehr klar. Ich fand das jetzt noch mal sehr wichtig, dass wir da, weil das ist ja gerade der politische Raum, in dem wir uns gerade befinden, da noch mal reinzugehen. Vielen Dank. Jetzt gehen wir noch mal die Fragen, die wir haben. Katharina, fragt noch, die Anfrage erinnert mich sehr an das Vorgehen der AfD gegen Vereine und Schulen, die im letzten Frühjahr an Demos für Demokratie teilgenommen haben. Wie kann man der CDU, CSU klar machen, dass sie voll das Narrativ der Rechtsextremen übernimmt und damit befördert? Und vielleicht zur Struktur. Ich lese jetzt noch mal noch drei Fragen vor und dann gebe ich euch einfach mal in die Runde und dann sucht ihr euch eine Frage aus, die ihr beantwortet, damit wir das in der Zeit noch schaffen. So, dann gibt es genau die Frage von Elias noch. Gibt es, und er schreibt schon in Klammern, neben Unterschreiben und Informationen teilen der Petition, konkrete Handlungsmöglichkeiten für Einzelpersonen, die diese Anfrage bedenklich finden und die Ges Zivilgesellschaft schützen möchten? Das ist auch, glaube ich, noch eine gute Frage für die Runde. Und dann finde ich auch noch hier, schreibt Georg noch, geht ihr auf den Zusammenhang oder fragt jetzt uns so, ich sage mal dir den Zusammenhang des CDU-CSU-Vorstoßes im Verhältnis zum Playbook vor, was die Konservativen auf der EU-Ebene spielen. Und dazu haben wir einen Europe Calling gemacht, den Link mache ich gleich nochmal rein, aber auch nochmal die Frage, vielleicht kann da jemand was zu sagen, wie das auf EU-Ebene gerade passiert. Ich mache vielleicht einfach noch mal die Runde, so wie wir sie am Anfang hatten. Fang da einfach mal mit Ann-Kathrin an. So, such dir gern mal ein, zwei Fragen aus.
Ich werde mich jetzt mal entschuldigen, dass mein Ton so schlecht war und hoffe, dass er jetzt sehr viel besser ist. Was
Ja.
waren die Audioeinstellungen? So klinge ich eigentlich und nicht durch mein schepperndes, schlechtes Laptop-Mikro. Ja, tut mir leid nochmal dafür. Die Fragen sind extrem wichtig, denn was können wir als Einzelperson, was können wir als Verein tun, ist eine total entscheidende Frage in den nächsten Tagen und in den nächsten Wochen, solange die Koalitionsverhandlungen noch laufen und auch darüber hinaus, aber auch während der Koalitionsverhandlungen. Und ich kann nur allen Organisationen zusprechen, sich zu engagieren, sich zu äußern. Campact hat zusammen mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte einen Fonds aufgebaut, der Organisationen hilft, der in rechtliche Bedrängnis kommt, die Beratung kostenlos macht für auch Gerichtsprozesse, die Kosten trägt, wenn es um die Gemeinnützigkeit geht. Also versucht euch zu organisieren, zu informieren und versucht euch zu Bündnissen zusammenzuschließen. Wir werden sicherlich in den kommenden Wochen nochmal mehr Aktion machen, als wir bisher gemacht haben, denn auch die SPD braucht meiner Einschätzung nach den Rückhalt von der Straße, um gut verhandeln zu können hinter den verschlossenen Türen. Es hilft auch immer, CDU-Abgeordnete oder CSU-Abgeordnete, je nachdem, wo man herkommt, anzusprechen und sie dafür zu also sensibilisieren. Allerdings werden die Koalitionsverhandlungen ja vor allem ganz oben geführt. Deswegen ganz wichtig, sich zu engagieren und sich zivilgesellschaftlichen Bündnissen anzuschließen gerade.
Danke dir vielmals. Du stellst den Link, stell den Link gerne zu diesem Verein, wenn man den unterstützen kann. Der andere unterstützt gerne auch nochmal in den Chat. Das interessiert sicher viele. Dann vielleicht Jutta nochmal zu den Fragen. Mich würde auch total interessieren, was du sagst zu dem, was Ann-Kathrin gesagt hat, zu Menschen aus der Union sprechen. Ich habe meinem alten Weggefährten von meinem Opa geschrieben, als es diese Brandmauer gab, die zusammen den CDU bei mir im Dorf gegründet haben. So, wie macht ihr das? Habt ihr da Kontakte in die Gespräche? Was kannst du da empfehlen?
Also ich glaube, einmal Mut haben, weitermachen. Das ist ganz wichtig, sich engagieren. Und ja, wir werden das Gespräch suchen mit den regionalen Politikern, mit den Landespolitikern, mit allen, auch mit CDU. Denn wir werden denen auch klar machen, wir sind nicht die Bösen. Wir wollen ja gar nichts Böses. Wir wollen die Demokratie schützen. Natürlich müssen wir kritisieren, wenn Narrative der AfD übernommen werden oder wenn eine Brandmauer durchbrochen wird. Das ist aber für unseren Staat, für unsere Demokratie notwendig. Und da werden wir auch nicht weichen und da werden wir immer den Finger in die Wunde legen. Und da wird es auch Demonstrationen geben. Aber es gibt ja auch einen Herrn Wandewitz oder gar in der CDU, der den Antrag herausgebracht hat. Und wenn man schon mal fragen darf, warum fragt man nicht nach der Verfassungswidrigkeit dieser Partei? Auch eine sehr legitime demokratische Frage. Ja, aber weitermachen. Und den Vereinen, die also jetzt eben in ihrem Satzungszweck nicht gerade politische Tätigkeiten haben, da ist es ja schwierig reinzukommen. Aber auch die können sich informieren und wir werden da weiter reingehen. Und auch in den Schulen, die können kontroverse Diskussionen, sollen die zulassen. Denn politische Bildung ist für uns ein Riesenanliegen. Und wir machen das vom Kindergarten bis zum Ring. Und die CDU braucht keine Angst haben. Wir werden nicht gegen sie agieren, sondern wir werden uns, unser Flyer hieß Ja zur Demokratie. Einfach wirklich, dass die Leute diese Demokratiemüdigkeit aufgeben. Dass sie wieder Spaß dran haben, dass sie wissen, sie können sich engagieren. Und da muss ja gerade das Gegenteil sein. Man darf denen doch nicht Angst machen, wenn sie sich engagieren. Ja,
Danke.
es wird ja nicht jeder gleich so bedroht. Und in den östlichen Bundesländern, ja, wir versuchen uns da zu vernetzen, wie wir da unterstützen können. Da müssen wir von denen hören, was da wirkt. Denn da ist noch eine ganz andere Welt. Wir leben hier, also vor allen Dingen, ich komme ja aus Frankfurt, das ist ein glücklicher Heaven, ja. Also ich liebe Frankfurt, ja. Und welche Stadt hat schon einen Oberbürgermeister, der ursprünglich aus Syrien, die Bürgermeisterin aus dem Iran und die erste Stadtvorsteherin aus der Türkei kommt? Und es funktioniert alles wunderbar, ja. Also ja, weitermachen. Das ist und aber sprechen. Wir müssen miteinander reden. Wir müssen das Gespräch suchen. Wir müssen auch auf der Straße das Gespräch suchen, was die Leute sich wünschen. Die Leute ernst nehmen. Und man kann sich vielleicht wirklich ein Best Practice auch anschauen, was haben jetzt andere Parteien gemacht, die schon totgesagt wurden und plötzlich wieder Erfolg hatten. Vielleicht kann man sich das mal anschauen.
Ganz lieben Dank, Jutta. Jetzt nehme ich Ute und Mariana noch rein. Uns läuft ein bisschen die Zeit davon, aber ich möchte gerne euch noch die Möglichkeit geben, auch noch was zu sagen. Und dann kann ich ja noch was zu Europa sagen, wenn sonst niemand übernimmt.
Dankeschön, Maximilian. Was können Menschen tun? Sie können kritische Fragen stellen, sie können Quellen nutzen, sie können diese Informationen, die Fakten benutzen, um auf ja, diese Narrative zu reagieren, um Menschen zu helfen, selber einzuschätzen, was da gerade passiert und wie sie mit solchen Anfragen zum Beispiel umgehen können. Wir Journalisten geben die Handreichungen dafür, aber jeder von euch kann selber hinterfragen, nachschauen, Quellen benutzen und sich mit Fakten gegen das stellen, was wir gerade erleben. Wir haben im DJV gerade eine große Aktion zum Thema Stop Fake News gemacht. Teilt das, teilt die Werkzeuge, mit denen ihr selber hinterfragen könnt.
Ich möchte eigentlich nur noch ergänzen, wenn euch Pressefreiheit, wenn euch Demokratie wichtig ist, dann sprecht nur nicht nur mit den Menschen auf der Straße und mit den Politikern und Politikerinnen, sondern fangt in eurem Umfeld an. Ich glaube, wenn wir miteinander reden, über das reden, was uns bewegt und auch das, von dem wir glauben, was gerade nicht richtig läuft, nur so können wir Menschen mitnehmen. Und ich glaube, wir können das jetzt gerade hier nur gemeinsam schaffen, weil sonst läuft das alles aus dem Ruder und in eine Richtung, die wir alle nicht wollen. Und eine Sache noch, Medienkompetenz. Ich glaube, wir müssen Leute in Medienkompetenz schulen, und zum Beispiel Korrektiv hat auch ein Projekt, das heißt Faktenforum. Ja, ich glaube Faktenforum, wo Bürger gemeinsam mit Korrektiv Leuten Fakten checken, und das ist was, wo man sich zum Beispiel engagieren kann. Dankeschön.
Danke euch. Genau, und ich habe jetzt gerade Links. Wir machen heute viele Links im Chat. Das ist so, dass es gut wir, das gibt einfach die Informationen und Medienbildung und alles machen wir heute auch so ein bisschen live im Chat. Ich habe auch noch zwei Sachen gepostet. Wir haben vor 5 Wochen ein großes Webinar zu dem europäischen Angriff gemacht. Da ist es auch leider wieder die CDU, CSU mit vielen Rechtsextremen im Parlament, die da leider im Europaparlament schon länger gut zusammenarbeiten. Da war Deutschland fast ein bisschen ein Nachzügler, muss man leider sagen. Und die haben einen großen Angriff gestartet. Und da habe ich euch das letzte News von heute Morgen auch nochmal reinkopiert, dass es da in den nächsten Wochen auch wirklich zum Showdown kommt. Da geht es wirklich darum, dass dann jetzt, wie geahnt, nicht nur die Umweltverbände, sondern eben alle Gemeinnützigen massiv nochmal angegangen werden sollen und denen auch den Zugang zu EU-Mitteln gekürzt werden soll und verhindert werden soll. Also das ist gerade für die europäische Zivilgesellschaft ein riesiges Problem. Da werden wir, denke ich, auch jetzt sehr bald nochmal was dazu machen, weil wir da nochmal hingucken müssen und versuchen müssen, da auch nochmal Druck auszuüben, weil das kann ganz schnell in eine Richtung gehen, wo die europäische Zivilgesellschaft ein richtig großes Problem bekommt. Und interessanterweise nur so, und dann mache ich Schluss, die Taktik, auf die sich die progressiven Parteien und die demokratischen Parteien jetzt geeinigt haben, ist letztlich das Ganze, weil sie es nicht verhindern können, ist das Ganze zu erweitern, eben auch auf Wirtschaftsverbände, auf Landwirtschaftsverbände, auf die ganzen Lobbys, die richtig, richtig gut finanziert sind und die halt Wirtschaftsinteressen und nicht Gemeinwohlinteressen vertreten. Aus dem Verständnis ist so, wenn es dann trifft es vielleicht alle und damit lässt es vielleicht noch verhindern. Ist interessant, weil wir über die Strategien und Taktik gesprochen haben im Europaparlament, die Situation da gerade noch eine andere. Schaut euch gerne nochmal die Links an. Ich schicke da nochmal was zu rum und ich habe das Gefühl, wir müssen das auf jeden Fall noch viel stärker nochmal in Europa im Blick halten. Ich sage jetzt erstmal Michael Schrodi. Genau, gerne.
Wir haben es ein bisschen anders und ich weiß, dass auch viele, die Situation ist gerade so, dass wohl nur eine Koalition in Frage kommt. Wir ringen da jetzt auch, das ist kein Selbstläufer. Aber hier ist es halt so, dass im Koalitionsvertrag auch Sachen festgeschrieben werden können und wir damit auch zivilgesellschaftliche Organisationen hier in Deutschland schützen können, weil wir eben der CDU nicht durchgehen lassen, dass sie Angriffe startet. Das ist der große Vorteil. Ich möchte noch zwei Dinge sagen. Erstens mal, nicht einschüchtern zu lassen, weitermachen wurde gerade gesagt. Das Engagement ist weitestgehend und oftmals schlichtweg auch erlaubt. Lasst euch nicht einreden, dass es nicht erlaubt sei. Wenn es da Fragen dazu gibt, bitte fragt mal eben dann doch bei einem Rechtsbeistand an. Denn es ist oftmals die Einschüchterungsversuche, obwohl ihr das dürft, nach dem geltenden Recht auch schon. Erstens. Und zweitens, bleibt bitte kritisch. Ich weiß, dass mir das manchmal auch nicht schmeckt, ja, weil natürlich wird auch die Bundesregierung die nächste wieder mal angegriffen oder kritisiert werden. Das muss ich auch aushalten. Bleibt kritisch und bleibt engagiert. Lasst euch da nicht abhalten. Und wenn es weitere Fragen gibt, bitte scheut euch auch nicht, uns, mich persönlich, die SPD-Bundestagsfraktion zu fragen, wenn es Verständnis, wenn es irgendwelche Berichte kommen. Fragt uns, kommt auf uns zu, lasst uns auch dahin zur Politik in Kontakt bleiben. Wir werden nicht alles machen können, was ihr gerne wollt, weil wir da auch gewisse Spielräume eben nicht haben. Aber ich möchte in Kontakt bleiben, damit wir das Beste rausholen. Und danke für genau die Möglichkeit auch heute. Und werde mich dann mal verabschieden, weil ich neben Politiker auch Familienvater bin und meine Kinder jetzt wieder auf ihren Papa warten. Also vielen Dank und ich hoffe, wir bleiben da weiterhin im Gespräch und im Kontakt.
Das ist halt ein sehr gutes Schlusswort. Das ist nämlich eigentlich immer mein Schlusswort. Bei mir ist jetzt dann Pokémon vorbei. Und genau, es gibt Abendessen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. War ein hartes Thema, aber genau, lasst uns weitermachen. Lasst uns auch die Stimmung versuchen, oben zu halten. Wir haben heute auch viel gelächelt und gelacht. Das ist auch wichtig. Und habt ein schönes sonniges Wochenende und bis zum nächsten Europe Calling. Danke für alles. Danke, dass ihr da wart. Tschüss, schönen Abend.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss, vielen Dank.
Tschüss, danke schön.
Danke. Tschüss.
Danke, tschüss.